So, Buddy Talk, wenn ich mich heute ein bisschen müde anhöre, dann liegt es daran, dass ich 24 Stunden in einem Rennen unterwegs gewesen bin. 24 Stunden Nürburgring, Radfahren in der Viererteam. Auf jeden Fall eine Experience für sich. Und ich muss sagen, der Kater, der danach kickt, ist auf jeden Fall, ja, anders wie erhofft. Aber das soll heute gar nicht das Hauptthema sein, denn wir haben den Lasse Lürs mal wieder als Gast dabei. Wir haben Lasse 2024 vom, wie soll ich sagen, vom Olympiatraum zum Olympiasieger Monat zu Monat begleitet. Dann, Lasse hat hier auch berichtet, kam die Hacklundferse dazwischen, Operation. Jetzt Comeback in diesem Jahr. Erst in Afrika abgerissen und jetzt der erste krasse Erfolg wieder. Deutscher Meister bei den Finals. Der ein oder andere wird es gesehen haben, weil es wurde auch in den öffentlichen übertragen. Wir haben auf jeden Fall mitgefiebert. Richtig geiler Sprint am Ende. Aber was erzähle ich jetzt hier? Wir haben ihn ja hier. Dementsprechend nehmen wir ihn gleich auseinander. Simon, hau noch schnell raus, wer der Präsenter ist. Und dann, ja, kann der Lasse auch mal Hallo sagen.
Unser heutiger Werbepartner ist Koro und bei der Koro-Drogerie gibt es alles, was ihr braucht für Frühstück, Kochen, Snacks oder auch Proteine oder natürlich auch Backen, wer da eher süß unterwegs ist. Aber für uns gibt es eigentlich immer Basic in der Früh, ein großes Müsli Porridge mit Haferflocken und da können wir natürlich uns austoben bei Koro. Das heißt, ich stelle euch mal ein paar Produkte vor, damit das Ganze auch schmeckt und auch von den Makros her eine runde Sache ist. Bio-Haferflocken, Kleinblatt, kann man hier in 2,5 Kilo Packen kaufen. Dann dazu Hafermilch, bisschen stehen lassen, am besten im Kühlschrank, dann zieht es schön durch. Ist auch schnell verfügbar dann, ist ballaststoffreich, Kohlenhydrate natürlich für den Tag und auch am besten mit Joghurt oder ein paar Toppings noch für die Proteine. Unser Tipp heute: gefriergetrocknete Erdbeerscheiben und weißes Mandelmus drüber. So, jetzt kommt ja wieder die Hitzewelle. Und da hat man eh mal nicht so ganz so Lust zu essen, aber in der Früh ist es auf jeden Fall wichtig, guter Start in den Tag. Und da ist man dann sommerlich schön unterwegs, hat hier natürlich nicht nur die gefriergetrockneten Erdbeeren, sondern auch andere Früchte als Topping und die Möglichkeit, da mal vorbeizuschauen. Von dem her, das ist unser Frühstückstipp für heute. Und mit dem Code BuddyTalk spart ihr auch noch 5% bei corodrogerie.de und wir gehen über zu Lasse, weil er hat ja viel zu erzählen und sich auf jeden Fall hier mal wieder eine Folge verdient.
Ja, moin in die Runde. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, war das jetzt eigentlich dein erster deutscher Meistertitel?
Er kann, nein, hey Nils, lass er doch schon mal.
Ja, aber jetzt fangt jetzt hier nicht mit U23 Junioren und bei der Jugend B hat er auch schon mal gewonnen. Bei den Männern. Bist du bei den Männern schon mal deutscher Meister geworden?
Ja, das dritte Mal, alle 4 Jahre darf ich
Okay.
mal deutscher Meister werden. Also 2018, 2022 und jetzt hier 26.
22 war auch bei den
Und der.
Finals in Berlin, ne?
Ja, genau. Das war auch groß. Also das war ziemlich cool mit viel Einlauf vom Olympiastadion. War eine coole Sache.
Ja, aber was war jetzt anders?
Ja, gute Frage. Keine Ahnung, die Bedeutung so für mich war schon ein bisschen größer, weil du hattest gerade schon angesprochen, ich hatte echt ein schwieriges letztes Jahr, wurde nach Paris operiert und dachte eigentlich, dann starte ich 25 wieder voll durch. Hat mich aber echt schwer getan, zurückzukommen. Und es hat alles deutlich länger gedauert, als ich so gedacht hatte. Und ja, jetzt so 2 Jahre nach der OP dann irgendwie das zu schaffen, wieder zurückzukommen. Also für mich fühlt sich schon wieder an wie ein, oder für mich fühlt sich schon an wie ein Comeback. Und bei der deutschen Meisterschaft wieder ganz oben zu stehen, das hat mir auf jeden Fall super viel bedeutet, ja.
Wir haben ja letzte Woche auch schon berichtet, dass du den Europacup gewonnen hast. Da ist natürlich auch immer so die Sache, wer ist alles am Start? Aber Sieg ist Sieg. Also haben wir schon gesagt, okay, Lasse kommt wieder. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wir brauchen noch einen Gast für diese Woche, weil es ist ja so ein bisschen ruhiger. Und dann haben wir beide gesagt, ey, also Lasse, der wird performen. Wir sind uns sehr sicher. Und ich habe dann zu Nils schon so gesagt, ja, ich kümmere mich drum. Aber ich habe ja dich tatsächlich erst nach dem Rennen angesprochen. Ich dachte mir so, ich denke jetzt mal nicht, dass der Buddy Talk hier den größten Druck aufbaut, aber trotzdem wollte ich dich davor noch in Ruhe lassen. Aber du hast ja dann gleich im Ziel zugesagt, dass du dabei bist. Also da an der Stelle auch nochmal Shoutout. Bist ja auch seit gestern erst wieder daheim. Aber es war auch vor Ort richtig cool. Also ich war ja selber vor Ort richtig cool zu sehen. dass du so von Anfang an in der Dynamik mit drin bist. Und das war ja auch ein richtig cooles Rennen. Also so ein bisschen, ja, untypische Konstellation, aber insgesamt mega spannend. Also können ja auch mal ein bisschen ins Rennen reingehen.
Ja, lass mal mit dem Schwimmen starten. Also ich glaube, ich habe den Schwimmstart gar nicht so gesehen, aber ich glaube, was ja sehr auffällig war, war, dass das favorisierte Team nur mit einem Mann vorne war und vier dahinter waren. Und ich glaube, das war ja eigentlich schon fast der vorentscheidende Moment. Gab es da irgendwie was, wo man sich besonders gut hinstellen musste oder war ein Weg besser? Oder wie hat sich das so ergeben, dass dann halt so viele, also unter anderem ja auch Lasse Priester, dann nicht in der ersten Gruppe dabei gewesen sind? Oder was ihr halt da besser gemacht habt auf einer anderen Seite?
So genau kann ich dir das gar nicht sagen. Wir haben uns mit Platzwahl beim Start nicht so sehr auseinandergesetzt, weil ich glaube, wir waren das vorletzte oder das vorvorletzte Team. Also
wir haben genommen, was ihr kriegen konntet.
Genau, wir haben den Platz genommen, wo noch was frei war. Dann muss man halt dazu sagen, ist in der Bundesliga Schwimmen auch immer ein bisschen Glückssache, weil ich glaube, es gibt kein anderes Rennen, wo man so eng nebeneinander steht. Also Platz ist immer nicht so viel da. Und ja, also in meinem Fall, ich habe halt echt einen guten Start erwischt, bin da recht gut weggekommen und konnte dann recht frei schwimmen. Aber ich glaube, wenn man ja vom Start an eher im Getummel war, da kann man schon mal ein bisschen Zeit liegen lassen. Und ich weiß nicht, ob das Hügel-Team da irgendwie die falsche Position erwischt hat oder irgendwie nicht ganz flott
wegkam. Aber bist du dann in der Mitte gestartet? Also so richtig so da, wo man sich nicht hinstellt, wenn man die freie Wahl hat?
Schon, ja. Also die ersten Teams haben sich halt außen hingestellt, links und rechts. Und am Ende war dann nur ziemlich mittig noch was über. Aber ja, in meinem Fall hat es trotzdem ganz gut geklappt.
Ich glaube, das Problem war so ein bisschen beim Hülo-Team sah, dass sie keinen Top-Top-Schwimmer hatten. Also die hatten Valle Werns, Lasse Priester, die ja auch beide gut anschwimmen können, aber jetzt eben nicht so extrem gut, aber halt auf einem sehr hohen Level und sehr ähnlichen Level. Luca Fahnsohn genauso und Justus Töpper ja dann auch. Und es war keiner da, der die so ein bisschen, wo sie sich dann auf die Welle hängen konnten, und sie sind dann sich eher so gegenseitig halt aufeinander gehangen. Und zum Beispiel bei uns ist ja Jan Diener hat einen göttlichen Start erwischt. Ja. Der war direkt eine Länge vorm Feld.
Ihr wart ja alle. Und also gefühlt Top 8 nach dem Schwimmen, ja, war die Hälfte unser Team hat Neckarsulm halt dann und alles ihn. Freiburg.
Ja, genau. Also ist so hinten in seinen Wasserschatten rein und der hat die halt schön nach vorne gecarried an die erste Boje. Und dann passiert halt auch nichts mehr, ne? Wenn du da mal vorne bist. Und es war schon auffällig, dass halt die Leute, die am Anfang gut weggekommen sind, dass die halt dann auch vorne waren. Also wie Lasse sagt, die Startboxen sind super eng bei der Bundesliga. Da müssen die eigentlich auch mal ein Upgrade finden. Zusätzlich zu der Enge der Startposition auf dem Ponton kommt ja bei der Deutschen Meisterschaft immer noch, dass 10 Einzelstarter dazukommen, die kein Bundesliga-Team haben. Weil es ist ja immer Bundesliga und Deutsche Meisterschaft. Und das heißt, es sind nicht nur 80, also es sind nicht nur 80 Athleten, sondern 90 Athleten am Start. Und wenn man mit 90 Athleten irgendwie ins Wasser springt, da geht eigentlich immer irgendwas schief und irgendjemand hat Pech und muss daran glauben.
Ja, das kann man vielleicht noch dazu sagen. Wir hatten zwar nicht viel Optionen, uns irgendwo hinzustellen, aber wir standen direkt neben Neckarsulm und das sind ja eigentlich fast alles gute Schwimmer. Von daher, ja, ich hatte auch relativ schnell die Beine vom Jan Diener dann.
Hast du auch den
Zug genommen? War damit auch sehr happy dann.
Ja. So sieht Abstiegskampf in der Triathlon-Bundesliga aus.
Genau.
Ja, und dann war es halt so, dass vorne sich eine Gruppe etabliert hat. Zuerst ja Jan Diener, Jan Scheffold, also zwei Jungs aus meinem Team. Ich bin da noch Teamleiter dort, weil ich dort früher selber geraced bin. Und noch der Leon Vollstedt, der das erste aus dem Wasser ist. Die waren zu dritt erstmal vorne weg und haben das Rennen schnell gemacht. Und dahinter war eigentlich jetzt keine große Lücke, also Lasse, Priester und die anderen Jungs vom Team Saar, auch Fabi Kraft, die hatten nur so 25 Sekunden Rückstand, wo man denken könnte, okay, das können die auf der ersten Runde schließen. Aber dadurch, dass vorne schon Zug drauf war, hat sich dann eigentlich relativ schnell eine Spitzengruppe gebildet, wo halt vom Favoritenteam nur einer drin saß, und das war Justus Töpper. Und das war dann schon eine spannende Konstellation, weil es waren vier Jungs aus meinem Team, Lasse, dann hatten wir noch zwei Nürnberger drin, also hier Luis Rühl, Jan Semmler, und es sah so aus, also ich habe dann natürlich auch nur den Stream gesehen, als hättet ihr schon sehr gut harmoniert. Also ihr seid dann relativ schnell die drei Jungs aufgefahren, die vorne weg waren. Und dann ging da der Kreisel richtig los.
Ja, ich sag mal, wir waren uns schon einig, ne? Also wir hatten alle ein Interesse, dass die Gruppe auch fährt. Und das hat man dann schon gemerkt. Also es hat echt Spaß gemacht, weil jeder oder die meisten aus der Gruppe wirklich auch mitgearbeitet haben. Oder zumindest genug, dass das wirklich ein Fluss da ist. Ich glaube, ich habe so ziemlich nach dem Radaufstieg irgendwie jemand gerufen gehört, Hülo ist nicht da. Und da ging, also wie gesagt, das Radfahren hat echt Spaß gemacht, weil wir uns da echt ziemlich einig waren. Wir haben gar nicht so viel dann gewonnen an Zeit, aber wir haben diese 30 Sekunden irgendwie aufrechthalten können und das war ziemlich cool, ja.
Ja, man hat auch so gesehen, es sind so ein paar Passagiere mit dabei, die sind nie vorgefahren. Aber ich kenne das so aus meinen Rennen noch, das ist eigentlich immer ganz cool, wenn die halt nicht fahren können, einfach hinten bleiben. Und vorne, wenn da 5, 6 Jungs rotieren, dann geht das schon richtig ab. Und ich weiß nicht, ich habe danach ein bisschen Diskussion gehabt mit Teamleitern. Wie siehst du hast du die Motorradsituation gesehen? Also ich fand, das war auf jeden Fall besser als bei den Frauen, weil da war es super auffällig, wie nah das Motorrad vor der zweiten Radgruppe gefahren ist. Aber ich fand, bei euch war es okay. Also
ja, ich sag mal, wenn man davon profitiert, dann sieht man es vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Es war schon teilweise das Motorrad vor unserer Gruppe. Ich hatte das Gefühl, dass die gebrieft wurden und schon darauf geachtet haben, dass der Abstand da ist. Aber ich sag mal, selbst bei 30, 40 Metern merkt man es ja schon noch. Und es war aber auch oft, dass das Motorrad dann hinter unserer Gruppe gefahren ist. Ich glaube, weil halt tatsächlich Kritik kam nach dem Armrennen. Ich hoffe im Großen und Ganzen, dass es jetzt keinen großen Einfluss genommen hat. Ich habe auch gehört, dass welche, die in der zweiten Gruppe saßen, die meinten, dass da halt nicht so Harmonie in der Gruppe war und dass eher daran lag, dass wir ein bisschen Vorsprung gewinnen konnten.
Ja, hast du auch noch gesehen. Also ich habe tatsächlich beim Teamleiter-Meeting was gesagt am Samstag, dass die nochmal gebrieft werden, die Motorradfahrer für Sonntag. Und ich fand auch, das Problem ist halt, dass der Kurs an sich sehr eng ist. Und wenn du dann viele Kurven hast und Wendepunkte, dann bist du automatisch als Radfahrer ein bisschen schneller als das Motorrad und schließt ein bisschen auf. Aber ganz ehrlich, in der Kurzdistanz hast du immer dieses Ding, dass irgendwie muss es halt übertragen werden. Und du willst halt nicht 1000 statische Kameras aufbauen und nur mit einer Drohne arbeiten. Ich glaube, das wird super teuer. Und dann hast du halt das Motorrad und du musst halt vorne sein. Du musst irgendwie in der Dynamik sein, ne?
Ja. Wie gesagt, ich hatte schon das Gefühl, dass mehr darauf geachtet wurde. Und wir waren, im Endeffekt müssen wir halt super froh sein, dass wir die Fernsehübertragung da hatten, ne? Und wenn das dann minimal Einfluss nimmt aufs Rennen, dann muss man vielleicht auch damit leben können. Aber ja, ich hoffe, es lag nicht daran, dass wir da weggekommen sind.
Ja, ich glaube auch nicht. Also man hatte hinten die auch öfter mal gesehen und das sah jetzt auch nicht so aus, als hätte sich Hülo da komplett eingespannt und unbedingt um jeden Preis die Lücke geschlossen oder schließen wollen. Also das sah bei euch schon besser aus. Und es gab ja dann auch noch einen kleinen Sturz, der ziemlich spektakulär aussah oder ziemlich übel. Also mir, wo ich das angeguckt habe live, ist mir echt auch ein bisschen anders geworden, weil ich mir dachte, scheiße, der Fouchard, der Franzose aus Süßen, der da eingeschlagen ist in die Pflastersteine im Gesicht, der hat sich erstmal nicht mehr bewegt. Aber ich glaube, dem geht es soweit ganz gut, oder? Also ist bei Bewusstsein gewesen und erstmal nichts Schlimmeres gewesen.
Ja, ich habe jetzt auch nicht persönlich mit ihm reden können. Ich habe auch nur gehört, dass er die ganze Zeit bei Bewusstsein war und dann auch recht schnell behandelt werden konnte. Ich habe es mir im Real Life auch noch mal angeschaut. Es sah schon echt übel aus. Aber ja, ich hoffe, dass er schnell wieder fit wird, ey.
Ja. Ja, das hat leider auch den Jan Diener dann gekostet. Der ist dahinter aufgehalten worden. Und war natürlich auch super ärgerlich für ihn. Der ist dann aus der Gruppe raus gewesen. Dann hatten wir auf einmal nur noch 3 Jungs da drin. Aber war immer noch fürs Team natürlich super.
Ja, ich habe ihn dann gesehen, wie er alleine hinter unserer Gruppe hergefahren ist. Ich glaube, er wurde dann noch eingeholt von der zweiten Gruppe. Ne?
Ja. Ja.
Das ist schon bitter. Ja.
Aber gehört immer dazu, ne? Aber hast du dann schon so ein bisschen angefangen zu gucken, wer ist jetzt hier so in der Gruppe? Gegen wen muss ich racen beim Laufen?
Gar nicht so sehr. Ich habe erstmal gehofft und geguckt, dass die Gruppe läuft und dass wir den Vorsprung auch bis zur zweiten Wechselzone hinbekommen. So sehr weiß man ja auch nicht, wie die anderen beim Laufen drauf sind. Ich muss auch sagen, einige Jüngere kannte ich so auch noch gar nicht so sehr.
Ja.
Ich gehöre jetzt auch echt zu den Älteren mittlerweile. Also da waren welche am Start. Ich glaube, der Jüngste war ja 2009. Das ist dann schon auch, dass ich teilweise gar nicht mehr so sehr drin bin. Und so junge Wilde sind ja manchmal dann doch auch schneller, als man denkt. Von daher dachte ich erstmal gut zum Laufen kommen und dann mal schauen, wie die anderen so drauf sind.
Ja,
Ja,
hast du
dadurch,
gut.
dass ich jetzt selber auch noch nicht so lange wieder sehr fit bin, wusste ich ja auch gar nicht, dass ich so drauf habe. Also so sicher war ich mir da jetzt auch nicht, dass ich ganz vorne mitrennen kann. Von
Ja.
daher dachte ich erstmal, vernünftig bis zur Laufstrecke kommen und dann schauen wir, wer am schnellsten rennt.
Aber ich meine, für die Moral ist es ja gut, wenn man weiß, irgendwie Walle, Fabi Kraft, Lasse, alle hinten, dass man da
Ja,
ja
also
irgendwie, also ich meine.
es ging schon darum, dass nun Valentin Werns, Lasse Priester und Jasper Ornfeld irgendwie in der Gruppe hinter uns sind. Also.
Ja, und ich meine, das erhöht ja schon mal die Moral auf jeden Fall. Und dann ist man ja schon irgendwie grundsätzlich positiv, ne? Also dann, also das Geilste ist ja, wenn du realisierst, ich meine, bei mir ist es ja jetzt schon fast 2 Jahrzehnte her, aber ich habe das ja auch 2, 3 Mal erleben dürfen. Wenn du rauskommst, irgendwie so eine Achtergruppe sich formiert hat, du merkst, die Gruppe läuft einigermaßen und dann an jedem Wendepunkt oder nach dem Wendepunkt fährst du an der Gruppe vorbei und guckst die an und du merkst halt, die kommen nicht ran. Das ist ja schon ein geiles Gefühl. Und da weiß man ja schon so, ey, eigentlich schon halbe Niete ist schon drin. Oder habe ich schon irgendwie, weiß ich nicht, ich kann schon irgendwie so halb abhaken, dass es ein guter Tag heute wird. Und dann läuft man ja auch immer automatisch ein bisschen schneller, ne? Und wenn du jetzt wahrscheinlich da durchgeguckt hast, so viele waren ja dann auch nicht mehr so total die Gefahr für dich.
Ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe mich mehr damit beschäftigt, wer ist nicht in der Gruppe, als wer ist in der Gruppe, mit wem muss ich
Ja.
gleich laufen. Aber ja, also es war ganz klar, dass die ganz starken Läufer, zumindest auf Papier, die in der zweiten Gruppe sitzen und dass ich dann vorne schon eher zu den Favoriten gehört, ja.
Und dann ging es auch direkt los. 3 Mann vorne. Hast du, also du zusammen mit dem Justus Töpper, der dann auch Zweiter geworden ist, der noch am längsten dran geblieben ist, und der Schuhklauer vom Donnerstag. Also ich glaube, den kennt jetzt wirklich jeder. Ich musste zwischendurch auch erstmal nachgucken, ob das überhaupt ein Deutscher ist, weil der hat ja jetzt ja nicht den total typischen deutschen Namen mit Jaden Scott Coslick, aber er ist ein Deutscher, auch wahrscheinlich eher Tendenz 17, 18 oder ein bisschen jünger auf jeden Fall.
Ja,
Der ist
20
ja auch noch
jetzt. Also das erste Jahr jetzt aus den
20.
Junioren raus.
Ah, okay, also erstes Jahr U23 und der ist ja, also ich fand, bis zur Hälfte sah der fast am besten aus. Also der sah total kontrolliert aus, der ist ja dann ab und an mal vorgegangen. Habe ich eigentlich gedacht, so, oh krass, wer ist das, woher kommt der? Gewinnt der jetzt auf einmal? Aber ja.
Ja, also, er ist auf jeden Fall super ambitioniert losgerannt und in unserem Fall war es halt richtig gut, weil die zweite Gruppe war weg, aber jetzt auch nicht super weit. Von daher dachte ich, okay, das ist hier erstmal eine Top-Pace, die der junge Mann hier anschlägt. damit können wir erstmal arbeiten. Und dann kam auch relativ schnell so die Info nach der ersten Runde von außen, okay, wir scheinen gar nicht so viel langsamer zu rennen als die zweite Gruppe. Also so sehr viel schneller kommen die nicht näher. Ja, also es hat sich dann so entwickelt, dass ich mit Justus dann irgendwann zu zweit war. Also ich glaube, so ein bisschen eingegangen ist der junge Mann dann doch noch, aber ja, also, es war auf jeden Fall super stark, wie er losgerannt ist. Und ich glaube, für unsere Pace so war's super. Genau, und dann sind Justus und ich so die zweite Runde zusammengerannt. Ich muss dazu sagen, die Wettkampfstrecke oder die Runde an sich, es war schwer, seinen Rhythmus zu finden vom Laufen, weil es waren 1000 Kurven. Also es ging eigentlich nur links und rechts. Und als die Kurven vorbei waren, sind wir über so Holzbrücken rübergelaufen, wo es so recht steil hoch und dann direkt wieder steil bergab ging. Also ja, es war gar nicht so einfach, in so einen Laufflow zu kommen. Ja, dann sind Justus und ich die zweite Runde zusammengerannt und ich bin ihn nicht so richtig losgeworden. Hier und da habe ich es mal versucht, aber er ist echt stark mitgelaufen. Er ist dann auch nochmal nach vorne in der dritten Runde und dann habe ich gedacht, dann lasse ich es jetzt auf die letzten Meter drauf ankommen. Ich habe mir das am Tag zuvor ziemlich genau angeguckt. Also die letzten Meter, die waren echt tricky, weil Da waren halt diese besagten Brücken. Außerdem war es so eine leichte Linkskurve. Und ja, Laura hat es ja an dem Tag zuvor auch schon hervorragend umgesetzt oder gezeigt, wie man jemanden nochmal auf die letzten Metern abstellen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, dann versuche ich das jetzt so ähnlich zu machen. Und ja, hat dann ganz gut geklappt, würde ich sagen.
Auf jeden Fall hast du relativ souverän gemacht, aber Justus war natürlich auch happy mit dem zweiten Platz, hat schon noch gut gegengehalten, aber auch von hinten kamen Jasper und Lasse, kamen dann zwar schon näher, aber eben auch nicht viel. Also ihr seid ja trotzdem, du hast ja trotzdem eine der schnellsten Laufzeiten noch gehabt. Ich glaube, Jasper war ein Tick schneller, der hat eine ziemlich starke letzte Runde gehabt, aber ich glaube, du hattest 14,47, Lasse Priester, so mit der zweitschnellsten Laufzeit aus der zweiten Gruppe, auch eigentlich identische Laufzeit. Von dem her war es ja nicht nur geschenkt, weil du vorne in der Gruppe warst, sondern Laufperformance war ja auch einfach gut.
Ja, also ich denke, das war echt mal wieder echt eine komplett ganz gute Performance so. Also ich war happy mit dem Schwimmen, dem Rad, das hat gut geklappt und es kommt jetzt auch endlich mal wieder das Laufen. Also mit letzter Woche dem Rennen da in Ungarn plus jetzt bei der DM, wo ich auch mal wieder stabil gelaufen bin, das ist schon richtig cool und wie vorhin schon gesagt, bedeutet mir auch echt super viel nachdem ich letztes Jahr echt damit gestruggelt habe, mal wieder in den Laufflow zu kommen so.
Man hat es dir angesehen, dass du gewinnen wolltest auf den letzten Metern. Also du hast ja auch wirklich bis zum letzten Meter durchgezogen.
Ja, schon. Ich meine, solche Situationen werden manchmal auch nicht geschenkt, ne? Also vielleicht ist sowas auch nochmal, wenn man durch ein paar schlechtere Zeiten durch ist, dass man sowas halt auch wertschätzt, wenn man einmal in der Situation ist, so kurz davor irgendwie zu zweit Richtung DM-Titel zu laufen, dass man solche Chancen dann halt auch besonders nutzt. Und ja, ich wollte es auf jeden Fall sehr, da dann bei ja, wenn das Rennen schon so perfekt läuft, das dann auch noch perfekt abzuschließen, sag ich mal.
Ja, nee, auf jeden Fall nochmal Glückwunsch an der Stelle. Echt, wie du sagst, halt eine super komplette Leistung. Und auch immer cool, wenn das, auch in so einem Rennen wie in der Bundesliga, dass mal, ist glaube ich selten, dass mal so die Favoriten nicht alle vorne sind. Weil beim internationalen Rennen hat man es ja dann doch öfter, wenn das Niveau noch einen Tick höher ist, dass es dann alle halt so ein bisschen verstreut nach dem Schwimmen. Aber bei der Bundesliga oder Deutschen Meisterschaft die letzten Jahre hat es ja eigentlich immer alle in der ersten Radgruppe vorne. Und hat es eigentlich selten so eine Situation, dass mal jemand nicht dabei war und dann ging es eigentlich meistens nur übers Laufen. Und es ist eigentlich immer das Coolste, finde ich, wenn vorne eine kleine Gruppe durchkommt und dahinter sind so ein, zwei Läufer, wo du weißt, okay, die können diese 20 Sekunden eventuell schließen. Vielleicht haben die auch sich ein bisschen mehr versteckt in der Gruppe. Und es ist ja auch hinten raus jetzt nicht super knapp geworden, aber Jasper Ortfeld ist ja noch bis auf Platz 3 vorgelaufen, und hat den Jaden dann auch noch abgezogen. Also war auch zum Anschauen ein cooles Rennen. Also ich denke mal, im Fernsehen auch, ich war ja nur live vor Ort, aber ja, hab da eine gute Show geboten.
Ja, aber
Ja, das
Simon,
glaube ich.
letztes Jahr ist doch die kleine Gruppe durchgekommen. Da ist doch
Stimmt.
Henry mit dem Osterholt und ich weiß nicht, ich war noch ein Dritter dabei, oder?
Letztes Jahr war sehr klein. Oh, wer war da noch dabei?
Die waren zu dritt vorne und Lasse ist dann bis ist noch auf drei vorgelaufen.
War da nicht sogar
Also
Luca
Lasse
Fahrensohn
Priester.
vorne noch?
Ich weiß nicht, wer der Dritte war. Also der Cedric Osterholt, der ist ja Zweiter geworden. Und dann Henry hat ja mega souverän gewonnen. Wahrscheinlich Bestzeiten in allen Disziplinen
Herr
so
Jonas
ungefähr.
Osterholt war Zweiter, glaube ich, oder?
Oh, Jonas, ja. Also
Ja.
einer von den beiden.
Ja, stimmt. Habe ich nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Aber da war natürlich vorne eine kleine Gruppe. Da, ja genau, Luca Fahrensohn war noch vorne dabei. Und da ist Lasse Priester auf Platz 3 noch vorgelaufen. Also ähnlich wie dieses Jahr eigentlich jetzt. Nee, aber cooles Rennen. Genau, von meinen Jungs hier natürlich auch Shoutout, weil die auch eine starke Performance gezeigt haben. Fabi Schönke und vor allem auch Bruno Krumbeck. Auch würde ich sagen, eines der ersten Male, dass er so in der Elite gezeigt hat, was er drauf hat. Mit Platz, was hatten die Jungs? 6 und 8. Genau. Und dadurch wurden wir dann insgesamt auch Zweiter im Team. Team Saar hat uns dann doch leider noch geschlagen, obwohl sie beim Radfahren eigentlich alle noch in der zweiten Gruppe saßen, aber sind dann beim Laufen doch noch einen Tick rangekommen in der Platzziffer. In der Addition der ersten vier Starter waren sie dann doch noch einen Tick vorne. Aber ja.
Ja. Lass mal vielleicht noch abrunden lasse. Ich meine, wir sprechen ja hier immer so viel mit Weltranglistenpunkte, wie man dann irgendwie in die größeren Rennen reinkommt. Was hat jetzt ein deutscher Meistertitel für dich für einen Impact? Also auch was Kadernorm angeht, was jetzt Berücksichtigung für die nächsten Rennen angeht?
Ich glaube, Kadernorm gibt es tatsächlich für den deutschen Meister. Müsste ja was auch nochmal nachgucken.
ist gut, wenn man sich vorher nicht damit beschäftigt, ne? Das leckt nur ab.
Ich glaube, es ist dieses Jahr, es ist, glaube ich, jetzt eingeschränkt inzwischen mit Weltrangliste.
Ah, okay. Ja, guck mal, da habe ich eine halbe Kadernorm damit.
Aber achso, das ist dann deutscher Meistertitel und weiß ich, Platz 80 der Weltrangliste würde bedeuten,
ich meine, dass es ist Platz im kommenden Jahr. Ich meine, es ist Platz 40. Ich schaue nochmal schnell nach. Also es ist relativ ambitioniert. Es ist relativ ambitioniert. Die wollen natürlich die Situation nicht haben, dass das irgendein Mitteldistanzler, Langdistanzler holt, der sonst gar keine Rennen macht. Aber
was ist das für eine Anspielung?
Ja, ist ja vorgekommen in den letzten Jahren. Ja,
schöne Grüße an Justus Nieschlag.
Genau. Ich sag mal so, ein deutscher Meister ist natürlich auch immer, sieht blöd aus, wenn der dann nicht in der Nationalmannschaft ist. Aber ja, gleichzeitig war ja auch London WTCS am Wochenende, da wäre jetzt Henry gestartet, ist ja leider verletzt. Aber es ist natürlich, wenn dann gleichzeitig noch viele internationale Rennen sind, wo es international auch viele Punkte gibt, kann es da natürlich schon mal vorkommen, dass nicht die ganze Nationalmannschaft am Start steht. Und wenn man also ansonsten international das Jahr über halt sonst gar nichts macht, dann muss man ja auch irgendwie sagen, okay, was will man dann im Nationalkader und da die Förderung mitnehmen. Ist natürlich jetzt bei dir eine spezielle Situation, Lasse, weil du ja so am Weg zurück bist. Aber von dem her war es jetzt wahrscheinlich erstmal psychologisch sehr gut, aber noch nicht die Rettung in die Nationalmannschaft durch den Sieg.
Nee, genau. Wie gesagt, ich muss mir das nochmal angucken. Vielleicht ist auch noch dann ein internationales Ergebnis, was man bringen muss und nicht die Weltrangliste. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich schaue mir das nochmal an. Aber ja, allein für mich war es halt super viel wert, einfach zu wissen, ich bin jetzt zumindest national auch wieder konkurrenzfähig. Also ich meine, letztes Jahr in Dresden, da war ich, keine Ahnung, irgendwie in den Top 50 oder so. Allein das, die Entwicklung so zu sehen.
Da sahst du nicht so gut aus.
Ja, genau. Das war schon, ja, das war genau das, also das Gegenteil. Also ich habe mich schwer getan beim Schwimmen, war beim Radfahren eher froh, dass ich in der Gruppe war und hab nicht dazu beigetragen, dass die Gruppe fuhr, und beim Laufen wollte ich eigentlich nur noch ins Ziel kommen irgendwie. Von daher, ja, ist das so für mich irgendwie das Hauptsächliche, was ich mitnehmen kann. International bringt so ein Ergebnis mir jetzt wenig, um auf deine Frage zurückzukommen. Da zählt einfach nach wie vor die Weltrangliste. Das Ergebnis letzte Woche hat da schon noch mal was gebracht. Ich glaube, irgendwie 50 Plätze bin ich nach vorne gekommen. Da bin ich jetzt irgendwie auf Platz irgendwie um die 150. Das reicht noch nicht, um in die ganz großen Ränder reinzukommen, aber es ist erstmal schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja, es sind noch einige Rennen in der zweiten Saisonhälfte, und wenn ich noch ein, zwei internationale Ergebnisse einbringe, dann denke ich, komme ich auch wieder in die großen Rennen. Und ja, am Ende ist die Hauptsache immer, dass alles gesund ist, dass das Training läuft, und dann kommen die Ergebnisse eigentlich auch wieder, ja, früher oder später.
Also Lasse,
ja, gute Phrase.
Gute Phrase. Schande über mein Haupt, dass ich habe mich nicht so gut vorbereitet. Es hat nämlich jemand die Frage gestellt, dass wir das mal einordnen sollen, was die deutsche Meisterschaft so für eine Bedeutung hat. Und dann dachte ich mir so, es gibt auf jeden Fall eine Einschränkung im World Ranking. Aber der Lasse wird es wissen. Das ist ja super entscheidend für ihn. Deswegen habe ich davor noch nicht nachgeguckt. Pass auf. Also, Jahrgang...
Du erfährst es jetzt hier live.
Genau, Jahrgang 2000 und älter. Deutsche Meisterschaft. Platz 1 ist Perspektivkader mit 2 Sternchen dahinter versehen. Und die 2 Sternchen sind unten aufgeführt. Dieses Kriterium kommt nur zum Tragen, wenn zusätzlich am Saisonende mindestens eine Position im World Ranking von mindestens 150 für die Elite ist. Also das ist machbar.
Das ist machbar. Den Platz holen wir uns noch. Oder 151 hast du gesagt?
150.
Ja, also. Wo du jetzt, Nee, wo ja, stehst du? Was hast du gerade gesagt? Du hast gesagt, du stehst jetzt 151 oder sowas, oder?
Nee, 147, glaube ich.
Ah, okay. Also das, guck mal, bist du nur noch halten.
Ja, ich glaube, also das schwankt ja schon immer sehr stark. Also da würde ich mich jetzt nicht drauf ausruhen, aber es ist machbar.
Ja.
Ja. Guck mal, wir übergeben hier die guten Nachrichten. Ja, kannst planen für 27. Ja, also, ja, okay. Also, sieht gut aus, dass du planen kannst, ja.
Ja, ich sag mal, sowas macht natürlich, gibt dann auch eine gewisse Sicherheit, ne? Also, am Anfang der Saison war das noch sehr weit entfernt, irgendwie die Kader noch wieder erreichen zu können und, es ist ja schon eine gewisse Förderung, die damit zusammenhängt. Und da ist das, ganz cool, dass das jetzt geklappt hat damit, scheinbar.
Ja. Genau, du musst mindestens die Ebene der World Triathlon Cups erreichen. Also wenn du quasi in der Lage bist, auf Weltcups zu starten, das ist eben diese 150, dann da bist du im Kader mit. Also jetzt einfach noch ein paar solide weitermachen, auf der Welle surfen. Aber ich finde, das ist eine geile Einstellung. Ich war da auch immer gar nicht so tief drin in den Nominierungskriterien. Und da sieht man auch mal, dass man ja einfach erstmal sehr auf den Erfolg, aufs Training und auf die Rennen konzentrieren sollte. Und meistens klappt dann sowas wie dann eben der Kaderstatus oder Erfolge. Das ist eigentlich so der zweite Schritt. Aber ich meine, das ist ja eine gute Einstellung, die du da hast, dass du dir jetzt nicht davor genau alles aufgeschrieben hast oder durchgegangen bist. Sondern es ist ja eigentlich klar, wenn du gut performst, dann wird das auch belohnt. So. Und in dem Fall, genau, hat das die Bedeutung. Wir können ja noch vervollständigen, Laura Lindemann hat bei den Frauen gewonnen vor Julia Bröcker und Selina Klamt auf Position 3. Damit hat Laura auch ihre Norm offiziell bestätigt. Sie ist auch international im World Triathlon Ranking relativ weit vorne. Deswegen war das jetzt noch nicht so nicht so zur Debatte gestanden bei ihr. Bei Julia Bröcker bedeutet der Sieg in der U23, weil sie ist noch U23. Auch gleichzeitig, dass sie auch einen Kaderplatz hat. Und da ging es auch noch um den U23-WM-Ticket, wenn ich richtig liege. Das ist noch die Bedeutung, dass da der beste U23 oder die beste U23-Athletin sich für fürs Grand Final qualifiziert hat als erste Person. Die zweite Person qualifiziert sich jetzt dann am Wochenende bei der Europameisterschaft. Da sind wir jetzt aber ganz tief im Verbandsinternas drin. Also diese Woche ist nämlich die Sprint-Europameisterschaft und dort gibt es dann eben auch die nächsten Plätze für die U23 für die Weltmeisterschaft dieses Jahr. Genau.
Genau, haben wir nur noch ein Rennen, Mixed Relay. Lasse ist da auch Zweiter geworden.
Ja.
Gewonnen hat Saar vor Bonn, vor Köln. Und Lasse hat auch schon den zweiten Part von den Bonnern übernommen.
Da gab es den angesprochenen Schuhklau. Das war, glaube ich, der Aufhänger des Wochenendes. Ich weiß nicht, wie oft das auch vor Ort erwähnt wurde. Und ich glaube, ja. Luis also ist ja einer.
Hadi Töne, ja. Hast du die ganze Zeit im Livestream oder hier im, ja, TV-Übertragung gehört. Der hat seinen Ruf jetzt weg.
Der Luis, dem die Schuhe geklaut wurden, das ist ja auch ein Athlet von uns hier aus Nürnberg, der hat gemeint, dass er die ganze Zeit angesprochen wurde, wo er da auf dem Wettkampfgelände rumgelaufen ist, wie es seinen Füßen geht. Er war dann irgendwas so, wie soll es seinen Füßen denn gehen? So, ja, das ist nicht ganz top, aber geht jetzt schon. Ja, aber es wurde da auf jeden Fall zum Star.
Das ist wirklich so eine absurde Situation. Also ich mache jetzt auch schon ein paar Jahre Triathlon, sowas ist mir auch noch nie. Also das, vor allem, das waren ja nicht mal benachbarte Wechselplätze. Also der war ja wirklich am völlig falschen Platz und hat sich dann viel zu große Schuhe angezogen. Ja.
Also ich muss jetzt zur der Verteidigung sagen, ich habe ja auch schon mal die Schuhe von dem Teamkameraden der Bundesliga angezogen und bin dann irgendwie nicht mit 46, sondern mit 43 gelaufen. Aber wir hatten das gleiche Modell und damals hatten wir noch so Querstreben, ne?
Ja, okay, einfach aber die Fahrräder aus dem rein gleichen Team. Und dann, das ist ja mal zu deiner Verteidigung dann dazu zu sagen.
Ja, also der hält es mir auch immer noch nach. Das müsste so 2006 gewesen sein, Kiel.
Kann man aber sich auf ist dein Kollege dann auch mit deinen Schuhen gelaufen?
Ja, und vor Freude hat er danach meinen Schuh noch im Hafenbecken versenkt. Also den gibt es auch nicht mehr.
Was war das, der
Piranha? Essex Hyperspeed. Ich bin mit Piranha nie klargekommen. So ein weißer mit so einem, an der Seite war so ein bisschen Gold. Hyperspeed, das war damals so der Der Lightweight-Wettkampfschuh mit 30 Sprengung. Gramm mehr. Ja, der Logo. Das war maximal eine Sohle.
Ja. Nee, ich meine, Luis hat ja dann auch geil reagiert. Er hat ja so live direkt gemeint, ja, das kann mal passieren. Wo ich mir so dachte, so, nein, eigentlich nicht. Also nee, mir ist das auch noch nicht passiert.
Ich habe mir auch das erste, was ich dachte, boah, ich wäre echt ein bisschen sauer gewesen, um ehrlich zu sein.
Hat er ja dann gut moderiert, so.
Ja, und beide, er war ja jetzt auch gar nicht schlecht am Sonntag, ne? Ist er nicht irgendwie 10., 11. sowas geworden? 12. ist er geworden.
Mhm, war auch vorne in der Gruppe.
Ja. Also die beiden Hauptprotagonisten von Donnerstag haben am Sonntag auf jeden Fall auch abgeliefert.
Hat nicht geschadet, auf jeden Fall. Ja. Hey, gut, ich würde sagen, wir machen Haken an die Finals. Insgesamt immer coole Veranstaltungen. Ich habe nicht so viel von anderen Sportarten mitbekommen, weil wir natürlich ein bisschen ausgelagert waren. Wir waren ja nicht direkt in Hannover. Das war in Dresden letztes Jahr natürlich schon cooler. Aber ich muss sagen, so für mich als Betreuer war es ganz entspannt da draußen und angenehm. Also da waren die Wege relativ kurz und so eine sehr entspannte Atmosphäre, so ein bisschen wie Ostsee an dem Steinhuder Meer.
Ja, also die Location war für Triathlon schon cool, fand ich. Mit Sicherheit wäre in Hannover City irgendwie ein bisschen mehr los gewesen, aber schlechte Stimmung war ja auch nicht. Also die Tribünen waren voll besetzt. Die Laufstrecke zumindest, die ging ja komplett dadurch, auch durch dieses Dörflein, durch die Altstadt durch. Da waren ja auch echt einige Leute da. Also ich fand es auch ganz cool.
Ja, voll. Nächstes Jahr ist, glaube ich, in Stuttgart. Das könnte auch cool werden.
Stuttgart, ja.
Ja. Weiß ich zwar noch nicht, wo man da schwimmt. Vielleicht im Neckar oder so. Aber das wird schon. Schwimmen ist immer so eine Sache. Da wird davor drüber viel gemeckert und dann wird das einfach durchgezogen und dann ist es halt so.
Ja, ich meine, das Steinhuder Meer war ja auch grenzwertig. Also teilweise war es so flach, dass man mit der Hand den Grund gemerkt hat. Aber irgendwie ging das auch.
Ja, ja. Ja, wir machen hier als Übergang nochmal einen kurzen Werbeblock. Und zwar, bevor wir zu London WTCS kommen, haben wir noch eine kurze Herzensangelegenheit. Und zwar haben wir ja vor 2 Wochen nach Challenge Road schon mal ein bisschen über die Marke von Holy gesprochen, und zwar Seasol. Also Nils und Lasse, ihr könnt euch mal einen Kaffee holen, Kaffeepause machen, während ich hier Holys geilen Kaffee promote. Und der hat uns inzwischen auch direkt auf kurzem Dienstweg da mal seine besten Stücke zugeschickt. Und ja, muss sagen, bin nicht nur überzeugt von dem sehr speziellen Half-Fermented Peach Geisha Coffee, sondern auch von den Basic Espresso-Bohnen. Also so der Daily Espresso geht auch damit. Und ich weiß nicht, Nils, was ist dein Go-To? Auch Espresso oder so Flat White? Oder also ich glaube, so Filterkaffee bist du auch nicht so der Typ, oder?
Nee, das dauert mir alles zu lang und ist zu kompliziert. Und wenn man eine Maschine hat, dann ist es dann schon der klassische Espresso. Und bei Holy ist es der Everyday Espresso, wenn ich mal so eine persönliche Empfehlung raushauen darf.
Ah ja, sehr gut. Ich meine, man kann natürlich auch bei jeder Bohne ist auch mit angegeben, wie viel Gramm man braucht, wie viel Verhältnis von das Wasser dazu. Also da bist vielleicht selbst du als Kaffee-fauler Sack hier noch animiert, so einen Filterkaffee mal auszuprobieren. Also ist einfach gemacht und verständlich direkt auf der Website. Kann man mal vorbeischauen. Seasolroastery.com. Und wir haben sogar noch ein kleines Goodie für euch. Buddy Talk 15. Spart ihr 15%. Holy hat sich da nicht lumpen lassen. Das heißt, seid ihr auch mal eingeladen, euch das mal anzugucken. Und ich denke, jeder von uns trinkt gerne mal einen Espresso oder einen Flat White oder eben auch dann doch den Filterkaffee, der sehr, sehr, sehr gut und sehr lecker ist. Aber Nils, kannst du uns ja noch ein bisschen mehr erzählen? Holy macht ja nicht nur Kaffee, sondern das ist ja so ein Tausendsasser, sag ich mal. Er kann alles. Und er hat ja auch noch ein Event, was demnächst ansteht. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr verraten?
Genau, Holy kommt ja irgendwo aus Österreich. Und da gibt es einen Fleck, der tourismusmäßig noch nicht erobert wurde. Und das holen wir jetzt nach. Oder das halt Holy jetzt nach. Weil eine Woche nach dem Allgäu-Triathlon, das ist der 30.8. oder ich glaube, es ist das ganze Wochenende. Also das Wochenende nach dem Allgäu-Triathlon, das letzte Augustwochenende, findet dort zusammen mit den Plattfüßen ein Gravel-Wochenende statt. Also mit Prolog da mal ordentlich hochfahren in die Berge. 10 Kilometer irgendwie in der steilsten Straße Österreichs, also muss brutalst sein. und am nächsten Tag dann auch ordentlich Höhenmeter auf dem Gravelbike. Und wer die Events von den Plattfüßen kennt, der weiß, dass da auf jeden Fall sehr viel Spaß mit einer gemeinsamen Radfahrt kombiniert werden. Und das jetzt auch noch bei Holi zu Hause, dass der Junge nicht nur Kaffee kann, sondern auch ein Gefühl für gute Strecken. Das wird er da sicherlich beweisen. Checkt es mal aus. Auf jeden Fall, wenn das nur die Hälfte ist von dem, was er versprochen hat, dann wird das, glaube ich, ein extrem cooles Wochenende dort.
Genau. Und damit Haken dran und unsere Empfehlung für Holy, guter Typ, check das aus. Und wir machen hier mit London noch weiter, weil ich bin schon einfach auch hier im Kurzdistanzfieber zurzeit. Also BTCS dieses Jahr, ich bin Matt Hauser Ultra, der macht einfach so einen guten Job, wieder gewonnen das Ding und diesmal in dominanter Manier, hat auch so gemeint, ja, er wollte mal jetzt keinen langen Endspurt, sondern wollte es mal im kurzen Antritt lösen. Ist halt schon geil, wenn du das sagen kannst. Ne? Und hat dann auf den letzten Metern Vasco Villasa abgestellt. Auf der gleichen Location, wo sonst die T100 immer hausiert. Und ja, ich glaube, das ist ganz so bezeichnend, die Reihenfolge, dass Vasco eigentlich so der Beste ist. Aber wenn Matt da ist, dann hat er halt keine Chance. Dann zeigt Matt, dass er doch vor allem jetzt hier auf der Sprintdistanz aktuell unschlagbar ist. Und damit jetzt auch 3 Siege hat dieses Jahr. Und es gehen ja 4 Rennen in die Wertung plus das Grand Final. Matt eben jetzt hier mit 3 Siegen. Das heißt, es fehlt ihm jetzt noch einer für den perfekten Score. Und es sind noch 2 Rennen der Serie plus das Grand Final. Plus danach noch Abu Dhabi, was nachgeholt wird. Da meine ich aber, dass das ins nächste Jahr schon mit reinzählt. Weiß nicht, ob Lasse da mehr Infos hat. Aber ja, WTCS ist schon mal so ein bisschen in der Serienwertung jetzt vorentschieden. Und auch so ein LXI hat gerade nicht so die Chancen, da irgendwie mitzumischen. Wurde jetzt 14. zwar mit der schnellsten Laufzeit, aber man kann eigentlich die Parallele ziehen zum Finals-Rennen, dass dort auch wieder eine Gruppe durchging mit knapp 15 Leuten. Und ja, 13 Leute waren es. Die sind alle auch vorne angekommen. Also Platz 1 bis 13, alles aus der ersten Gruppe. Alle super gelaufen. Und war ein ganz cooles Rennen zum Anschauen.
Ja, niemand gesehen. Wir haben ja auch alle Rennen gehabt.
Ja.
Du warst ja ein. Oder hast du es gesehen, Lasse?
Ich habe es auch nicht gesehen. Nee, ich habe mir die Ergebnisse angeguckt, habe so ein paar Reels gesehen auf Instagram. Ja, ein ultra beeindruckender Spurt vom Matt Hauser. Ne? Um deine Frage noch zu beantworten, ich glaube auch, dass Abu Dhabi schon für nächstes Jahr dann zählt, weil halt auch beim Grand Final einfach der Weltmeister dann gekürt werden soll.
Ja.
Und ich glaube, dann die große Siegerehrung und so, das schieben sie dann auch nicht nach Abu Dhabi. Ja, schon krass, wie dominant der jetzt die letzten zwei Saisons ist. Ne?
Voll, ja. Echt Wahnsinn. Also auch so Richtung L.A. ist der Man to Beat anscheinend. Shoutout auch an Chepe an der Stelle. Chepe Kindl, 6. Platz. Was mich vor allem fasziniert hat, also klar war es sein bestes WTCS-Ergebnis, aber der Abstand war auch so knapp, also die sind super lang noch alle zusammengelaufen aus der ersten Gruppe, also es war nicht so, dass da direkt ersichtlich war, Matt läuft vorne weg, sondern Morgan Pearson, Jongo Lehmann, Vasco Villasa, Matt Hauser und Alberto González Garcia, die sind ja wirklich bis Kilometer 3, 4 so immer noch zusammen gewesen und dahinter eben auch Chepe Kindl, Luke William, Tom Richard, so die Nächsten, die waren auch noch auf 5 Sekunden dran, also das Niveau generell war super hoch und die Laufzeiten dementsprechend auch schnell. Mit einer niedrigen 14 Minuten hat Matt dann gewonnen und genau, leider keine deutsche Beteiligung, weil Tim Helwig krank, Henry verletzt und ansonsten halt die Finals, wo dann natürlich auch alle starten wollten und auch sollten. Aber ja, wieder hochklassiges Rennen, auch leider wieder ein schlimmerer Sturz in der zweiten Radgruppe. Ben Dijkstra hat es schon wieder erwischt. Das ist wirklich so, ich glaube, einer derjenigen, der am besten fährt technisch, aber am meisten Pech hat und so oft auf der Schnauze liegt. Auch schon wieder mit offenen Handflächen, aber zum Glück keine größeren Verletzungen. Und ja, ich habe das Rennen auch nicht live gesehen. Ich habe es nur da nochmal nachgeguckt, ohne mich davor spoilern zu lassen. Weil natürlich währenddessen auch Frauenrennen war bei den Finals und so weiter, ist ja dann auch mal viel Action am Samstagabend. Genau, von dem her auch zu dem WTCS-Rennen der Frauen kann ich auch nicht so viel sagen, weil das habe ich auch nicht gesehen, aber da hat Cassandre Bourgoin gewonnen vor Lisa Tertsch und Tilda Manson, Beth Potter auf 4, eigentlich so die vier Mädels, die jetzt auch konstant am besten performen dieses Jahr. Und Cassandra hat gezeigt, dass sie Laufen und Triathlon ohne Probleme unter einen Hut bringt. Mit einer Laufzeit von 15:27 schon auch brutal beeindruckend. Also ich weiß nicht die genaue vermessene Strecke, aber wenn man die Zeit von Matt Hauser mit 14:09 nimmt, gerade mal 1:19 langsamer, das da muss man sich schon strecken. Ja, Tanja Neubert noch auf Platz 15. Genau, um die, da waren zwei Deutsche eben am Start. Ja, da geht es jetzt auch erstmal eine bisschen eine längere Pause, bevor es dann in Weihai und Karlsbad noch weitergeht vom Grand Final. Ja, so viel dazu.
Ja, Lisa auch extrem stark schon wieder, ne? Also ja. Die fährt ja auch echt ein Ergebnis nach dem anderen.
Ja, super, auch super konstant, ne? Also auch immer beim Schwimmen vorne mit dabei. Wenn jetzt auch so eine Cassandra Beaugrand ist als 25. aus dem Wasser gekommen, die ist eine Top-Schwimmerin, aber auf dem Niveau klappt es einfach nicht immer, dass man vorne rauskommt. Und Lisa schafft es zurzeit einfach auch immer regelmäßig, sitzt dann immer komfortabel in der Gruppe und wenn die mit losläuft, dann ist die auch echt schwer loszuwerden. Ne? Also dann ist sie eigentlich immer dabei.
Ja.
Ja. Nicht umsonst immer noch amtierende Weltmeisterin. Ne? Und auch dieses Jahr wieder mit Aussichten da ganz vorne zu sein. Ja. Nils, müssen wir jetzt hier einen smoothen Übergang finden, weil glaube ich nicht von Kurzdistanz Racing zu 24 Stunden Rad Racing. Aber wie war es bei dir? Hat der Nürburgring gebrannt?
Also eins kann ich vorweg sagen, ich kann mir sowas überhaupt nicht vorstellen, alleine zu machen oder zu zweit.
Ja.
Also es ist zu viert schon stressig. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mal von euch auf dem Nürburgring gewesen ist.
Aber ich war einmal da.
Bist du da mal, hast du irgendwie was Sportliches da mal gemacht?
Zu Corona bin ich da mal hingefahren, weil ich es unbedingt sehen wollte.
Ach, zum Radfahren?
Und da hatte man ja ein bisschen Zeit, genau. Ich mit dem Rad, also mit einem Kumpel sind wir zu zweit mit dem Rad hingefahren. Und dann haben wir gesehen, dass Leute auf dem Ring sind. Und dann sind wir da irgendwo über den Zaun gesprungen und sind mal eine Runde gefahren. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht, was eigentlich illegal ist, aber da waren auch andere.
Das war verjährt.
Und also ich würde mich jetzt nicht als Motorsport-Fan bezeichnen, aber ich habe schon so eine kleine Faszination für Rennsport so. Und da fand ich es irgendwie ultra cool, irgendwie mal eine Runde auf der Nordschleife zu drehen. Und also ich kann mir vorstellen, dass es hart war, weil es geht ja viel mehr hoch und runter als das, was man so denkt. Also es ist ja eine richtig anspruchsvolle Strecke darum.
Die Strecke ist richtig scheiße. Also es ist ungelogen. Es gibt auch, also du fährst ja erstmal 10 Kilometer runter und es gibt diese eine, ich bin überhaupt nicht im Motorsport drin. Ich glaube, Fuchsröhre heißt das Ding, wo man so schnell fährt. Und da fährt man ja schnell irgendwie über 100. Und das Krasse ist ja, du fährst da so rein und du bist so langsam schneller. Also du fährst 90, ohne dass sich das wie 90 anfühlt. Weil normalerweise, wenn du ja so runterkrachst, dann hast du ja irgendwie so ein extrem steiles Stück, wo du von irgendwie 50 auf 80 extrem schnell beschleunigst. Also du merkst es ja richtig, dass du schneller bist. Und da zieht sich das so lange hin. Und in der ersten Runde gucke ich auf den Tacho und sehe irgendwie 88. Und ich habe gedacht, ich fahre 60. Also es fühlt sich gar nicht so an. Das ist aber die einzige Stelle, wo man den Schwung so mitnehmen kann und dann ist wie so ein Konteranstieg. Das sind vielleicht so 50 Höhenmeter, den kannst du halt mit dem Speed halt total ausfahren. Alles andere sind wirklich ehrliche Höhenmeter, weil du wirklich immer runterfährst und du wirst dann so halb in so einen Gegenanstieg gebremst und musst dann irgendwie dieses steile Stück wieder hochfahren. Du hast ja dann du fährst jetzt in 10 Kilometer runter und auf den anderen 15 Kilometern hast du 550 Höhenmeter. Oder so 500 dann, wenn man die abzieht noch. Und es ist wirklich, es ist richtig hart und dann auch so eklig hart. Dieser Anstieg zur hohen 8, der hat in Summe wahrscheinlich so 250, 300, also es ist dann ein Anstieg. Und der wird obenrum so nochmal über 10% steil, die letzten 400 Meter. Und es ist nur so ein, du hast keine Strecke, wo du einigermaßen so fahren kannst. Und wie gesagt, ich war dann schon so, weiß ich nicht, wir waren ein bisschen krawallgebürstet am Anfang. Ich glaube, wir haben am Anfang gedacht, das ist ein Rennen. Und ich bin dann auch die erste Runde und was wirklich wild war, es sind irgendwie 12.000 Starter Und am Anfang ist wirklich alles parallel gewesen. Also wenn ich sage alles, meine ich wirklich alles. Also von Leuten mit Klappfahrrad über E-Bikes, über Touring-Fahrräder, über 24-Stunden-Rennen als Einer, als Zweier, als Vierer, als Achter-Teams, Mix, Männer, Frauen, Jedermann-Rennen über zwei Runden, Jedermann-Rennen über 100 Kilometer, vier Runden, Jedermann-Rennen über 150 Kilometer, parallel Gravel-Deutsche Meisterschaft, die parallel quasi zur Hälfte auf dem Kurs und die Hälfte daneben stattgefunden hat. Sprich, wir hatten irgendwie so die Verfolgergruppe von den Männern auf einmal bei uns drin und sind mit denen gekreiselt. Also muss man sich ja mal vorstellen, was sich es ist total bekloppt, also auch sich vorzustellen, was das für einen Impact auf so einem Rennen machen kann. Ne? Du machst eine Attacke, dann kommst du wieder auf den Ring, da sind irgendwie drei, die irgendwie auf Krawall gebürstet sind oder irgendwelche, die du kennst, und die fahren dich dann auf einmal irgendwie zwei Minuten vorne raus. Also total wild, dann auch mit denen dann auf einmal durchgekreiselt zu haben. Und dann war ich halt am Anfang auch erste Runde. Ich habe ja noch einen Trainingspeaks-Account. Also ich habe von 5 Sekunden bis 40 Minuten habe ich alle Bestwerte aufgestellt, die ich in diesem Jahr hatte. Also inklusive, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, so mit 700 Watt hat es irgendwie angefangen. Und ja, so auf die Runde insgesamt waren es dann vielleicht so 320. Aber ich habe halt einfach gemerkt, ich bin irgendwie so 80 oder, weiß ich nicht, ich bin weit, weit über dem, was ich fahren kann. Und es war auch noch richtig heiß. Und dann bin ich auch direkt die erste Runde, also die Schnellen fahren so um die 40 Minuten rum. Also ein paar fahren unter 40 Minuten. So, wenn du gut bist in so einem Viererteam, fährst du so im Schnitt 42 Minuten so ungefähr. Also wenn du konstant wahrscheinlich diese 42 Minuten fahren, dann gehörst du zu den Besseren. Also jetzt mal so ganz, also jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht extrem nachgeguckt, aber es muss so ungefähr das gewesen sein. Ich bin die erste Runde in 45 gefahren und bei der zweiten habe ich gedacht, das geht so weiter, und ich bin richtig in diesem Anstieg hops gegangen und bin dann 55 Minuten die Runde gefahren. Ich war so richtig, ich hab nach 4 Stunden schon gedacht, hier ist alles over, ich pack das nicht mehr. Also auch richtig so, oh, ich habe richtig Schnappatmung bekommen und mir ging es wirklich nicht gut. Und dann habe ich es danach halt eher wie so eine RTF genommen, ne? Also alles so schnellere Grundlagen, und bin das sehr entspannt gefahren, weil ich halt einfach merke, sobald ich anfange zu zaubern mit Wattwerten jenseits von 300, dann kann ich mich davon halt nicht wieder regenerieren. Und dann ist es halt volle Romantik, wobei 24 Stunden auch echt lang werden, ne? Also wir hatten ja sehr großes Glück, dass eigentlich ein Kumpel von Dave, also der David Breuer, mitfahren wollte, der für ein Toyota-Rennteam arbeitet, und der hat uns den Chip zu so einer Lounge von denen gegeben. Also die haben da wie so eine feste Lounge, quasi oberhalb von Start und Ziel. Also wir hatten so eine komplette Kommandozentrale mit 6 Monitoren. Also ich konnte Finals, alles, alle Sachen parallel im Stream gucken, inklusive so Lounge, Küche, weiß ich nicht, wir haben unsere Fahrräder da aufgebaut. Also wir waren wirklich voll equipped und wir waren wahrscheinlich am professionellsten von allen. Weil normalerweise ist das Beste, was du halt haben kannst, wie so eine Box, unten so eine Box, wo du dein Auto halt reinstellen kannst. Und es sieht dann auch eher aus wie Fahrerlager. Also die hatten keine Ledersofas wie wir. Naja, und dann bist du ja so in der Nacht. Und wir haben dann jetzt, anders als ich letzte Woche gesagt habe, immer im Einerwechsel gewechselt. Also ist immer einer gefahren. Und dann haben wir so durchgewechselt. Also in meinem Fall war es dann halt so, du bist gefahren und hast dann 2,5 Stunden Pause gehabt. Und es ist ja auch ganz nett. Und dann kommt halt die Nacht. Boah, und das zieht sich halt, weil du hast ja dann auch mit niemandem mehr Kontakt. Also wir hatten der Vater von Dave, der war der beste sportliche Leiter, den man sich so vorstellen kann. Also der war für alles infrastrukturmäßig zuständig. Also die Leute wecken, Fahrrad auf die Rolle bauen, irgendwie kurz mal Kreislauf hochbringen. Und dann war es halt so, einer war auf der Strecke. Einer hat sich warm gefahren oder ausgefahren. Und die anderen beiden haben halt irgendwie so mal probiert, eine Stunde die Augen zuzumachen. Und du redest ja dann mit niemandem mehr. Also du bist 2 Turns bin ich komplett im Dunkeln gefahren und dann kommst du halt dahin. Also ich hatte auch 24 Stunden die gleiche Radhose an und die Socken habe ich auch nicht gewechselt. Also du warst halt komplett so, wie du dich gerade gefühlt hast. Und dann bist du halt zurückgekommen, hast dein Fahrrad irgendwie, also ausgefahren bin ich dann nicht mehr, hast dann dein Fahrrad dahingestellt, hast irgendwie kurz was gegessen. Also bist ja auch die ganze Zeit gefühlt nur am Essen. Und dann hast du dich halt hingelegt, irgendwie die Decke rüber, hast probiert die Augen zuzumachen. Und dann wurdest du irgendwie wieder so, oh, ich muss wieder fahren, oh Mann. Und dann runter ins Dunkel, irgendwie die nächste Runde.
Und wie lange war die Pause dann so zwischen deinen Einsätzen?
Ja, 2,5 Stunden. Also 2,5 Stunden. Okay. Und ich sag mal, theoretisch hätte man eine Stunde schlafen können. Also Whoop hat bei mir so aufgezeichnet, dass ich 2,5 Stunden geschlafen habe die ganze Nacht. Also mit allen Unterbrechungen. Also wo Whoop dann immer Schlaf erkannt hat. Ich glaube, ich hatte wirklich 2 Schlafpausen. In einer Pause in der Nacht hatte ich irgendwie mal so Redebedarf. Da bin ich irgendwie nicht runtergekommen und war dann eigentlich die ganze Zeit am Handy oder habe irgendwie irgendwas anderes gemacht. Und die anderen Pausen in der Nacht, dann konnte ich richtig pennen. Und irgendwie so am Morgen, es ist total krass, ist irgendwie so, aber auch insgesamt wurden die Zeiten dann auch wieder schneller und es war wie so Aufbruchsstimmung, als die Sonne wieder gekommen ist. Und dann war man von einem auf die andere Minute war man wieder voll da. Also Start war um 12 und Ziel war auch um 12. Also du bist quasi, da hattest du so 3,5 durch und zur Nacht hattest du ungefähr die Hälfte. Also das war wirklich, Nacht war und es war so von der Zeitspanne eigentlich so der absolute Tiefpunkt, wo du gedacht hast, so, oh, ich
muss noch, das ist ja auch übel.
12 Stunden geht es jetzt hier noch weiter. Ja, also es war schon, ich weiß gar nicht, also wie jetzt so im Nachgang, das ist schlimmer wie so ein Kater. Also so, ich bin ja danach noch dann vom Nürburgring hier nach Hause gefahren, also 6 Stunden irgendwie nach Auto. Das war jetzt sicherlich auch nicht total förderlich für mein heutiges Gemüt, aber irgendwie bist du, also ich merke schon, das hängt mir noch 2-3 Tage nach.
Absolut, also du zerstörst ja komplett deinen Rhythmus. Und auch 2,5 Stunden zwischen den Dingern ist ja genauso, dass du so einschläfst, am Runterfahren bist und dann geht's wieder los.
Ja, 100%ig. Und da musst du es dir halt so vorstellen, du bist dann losgefahren, dann bist du eine leichte Kuppe hochgefahren und dann bist du halt direkt auf 50 km/h gewesen. Und dann warst du halt unten und dann bist du direkt in diesen mega langen Anstieg halt rein.
Und, ist da dann Flutlicht in der Nacht oder habt ihr Licht?
Ja, mein Bruder macht ja so Expeditionen. Also ich hatte so einen Scheinwerfer auf dem Fahrrad drauf, also so ein mehrere 100 € Licht. Aber du siehst halt auch nur bedingt was. Was du ganz gut siehst, ist halt die Begrenzung. Also so eine Rennstrecke ist ja mega breit. Also man muss es vom Kopf auch erstmal hinbekommen, dass du selbst eine 90-Grad-Kurve eigentlich voll durchfahren kannst, weil, weiß ich nicht, theoretisch ja, wenn du von komplett außen losfährst, fährst du ja eigentlich mehr oder weniger geradeaus. Also du musst ja nichts machen und du hast ja so einen extrem weiten Auslauf. Also selbst wenn du extrem schnell bist, ist das überhaupt nicht das Problem. Und du hast ja auch ganz viele Leute auf der Strecke. Also in der Nacht jetzt nicht so viel wie tagsüber und schon gar nicht so viel wie am Anfang, wo ich meinte, hier gibt es diese 100.000 Rennen noch parallel. Aber eigentlich siehst du ganz okay. Also ich fand es unangenehm, du fährst schon langsamer. Aber richtig beleuchtet war eigentlich nur diese Fuchsröhre. Dann war eine so eine Schikane, oder Schikane ist wahrscheinlich wieder zu viel, aber es war so ein 2 Kurven nacheinander, die waren beleuchtet. Und der oberste Punkt war beleuchtet, aber das war auch eher beleuchtet, weil der ein DJ war und der hat die ganze Zeit Licht an, aus, farbig und irgendwelche Schlagermusik halt oben dann alle Leute begrüßt. Das muss wohl auch Paul Ripke die letzten Jahre gemacht haben. Also der stand dann da oben und da ist so wie so Party-Hotspot.
Aber denkst du nicht, dass es irgendwie besser ist, wenn man so längere Schichten fährt, dass man da ein bisschen so in den Grind dann so reinkommt, in so ein bisschen so eine Trance?
Oder ich fand eine Runde ganz schön. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich der Maßstab bin mit 1,1 bis 1,5 Radfahrten im Schnitt und den ganzen geht da gar nicht. Deswegen kann ich schwer einschätzen, wenn man sich darauf wirklich vorbereitet. Ich hätte keine 2 Runden fahren können. Und ich habe auch am Ende, also wir haben ja dann 20 Minuten gewartet, dass Zielschluss war, damit wir nicht noch eine Runde fahren müssen. Deswegen haben wir freiwillig auf unseren hart erkämpften 18. Platz verzichtet und sind jetzt 28. geworden, weil der eine hatte einen Knieschmerzen, ist nicht mehr gefahren. Und ich habe dann auch, für mich habe ich so abgeschlossen, das war kurz vor deinem Rennen, Lasse. Also ich habe beim Schwimmen halt mehr oder weniger nur den Ausstieg gesehen, also ab der Hälfte. Das war so mein Turn. Und dann habe ich mir das angeguckt und da habe ich auch schon vorher so, das letzte Stück bin ich schon so gefahren, als ob ich heute nicht mehr Radfahren müsste oder nicht mehr muss. Und es war so dieses, ich fahre nicht nochmal, komm, wir machen jetzt hier. Und dann haben wir uns alle darauf geeinigt, dass das reicht. Und dann sind wir die Runde nicht mehr gefahren. Aber es war schon, also wenn ich mir überlege, das machen Leute alleine und es war auch schon, also ich meine, ich bin super passiv gefahren. Also ich bin immer so 2,30, 2,40. Also über dem Tempo, was ich so fahre, wenn ich eine Grundlagenausfahrt mache. Aber ich habe wirklich probiert, diese hohen Dinger nicht mehr zu fahren, weil das hätte ich nicht wegpuffern können. Aber ich bin ja sehr defensiv gefahren. Und du überholst ja auch die ganze Zeit, dann, wenn du so einen Schnitt fährst. Also ich war dann immer so 50 Minuten rum, ein bisschen drunter. Also nochmal 5 Minuten langsamer wie die erste Runde. Aber wenn du dann so die Einerfahrer siehst, also du fährst ja richtig an denen vorbei, die hast du eigentlich immer ganz gut erkannt. Die waren halt super equipped. Also, weil, wie gesagt, sonst hast du ja wirklich alles auf der Strecke. Aber die fahren halt deutlich langsamer. Mhm. Und wenn du jetzt überlegst, du fährst halt 24 Stunden und die halten ja nur kurz an. Also da waren ja welche, die haben wie so einen Tour de France-Beutel hier gehabt, wie so einen Verpflegungsbeutel. Den haben sie denen angereicht. Dann hat er da zwei Flaschen rausgenommen und ist einfach weitergefahren.
Und boah, das wäre nichts für mich auch.
Ich kann mir schon vorstellen, ich weiß jetzt gar nicht, was der Sieger hatte, aber die sind weitestgehend sind die durchgefahren.
Und der war jetzt nicht so viel, crazy Typen.
Der war jetzt nicht viel langsamer als 50 Minuten. Lass den 51, 52 Minuten gefahren sein. Also im Schnitt über 24 Stunden. Das, was ich jetzt hier einmal gemacht habe mit 2,5 Stunden Pause. Das ist.
Ja.
Ja, was aber wirklich cool war, also ich meine, die Veranstaltung hat sich gefühlt auch seit 25 Jahren nicht weiterentwickelt, weil da war dann noch Rad-Bundesliga danach und da war alle am Abbauen und da haben die ihre Rad-Bundesliga-Event gemacht, wo keiner mehr Lust hatte auf hier Nürburgring und alle nach Hause wollten. War der Startschuss für Bundesliga. Also und dann, wie gesagt, auch diese ganzen, wann wer startet, hätte man sich eigentlich auch mal ein bisschen mehr Gedanken machen müssen, dass es halt irgendwie fairer wird und cooler und vielleicht auch zuschauerfreundlich. Hier, die Ronja Eibel ist ja Cross-Deutsche Meisterin geworden. Das ist ja die Freundin von dem Nico.
Ja,
Gravel. Die hat ja das Gravel-Rennen. Die hat ja gewonnen. Da war, glaube ich, ich würde mal behaupten, Nico war einer von 10 Fans, die im Ziel gewartet haben.
Scheiße.
Und es war halt auch so total weit weg. Also wir haben das ganz gut gesehen, weil wir halt irgendwie diese verglaste Box oben hatten. Aber es war schon irgendwo auch so viel parallel, dass eigentlich extrem viel auch untergegangen ist in dieser ganzen Chose. Aber was ich sagen wollte, was wirklich geil war, ich meine, jeder kriegt ja so eine Parzelle für sein Wohnmobil und die ganze Grand Prix-Strecke, also das ist ja diese Grand Prix-Strecke, wo auch früher Formel 1 gewesen ist und die Nordschleife, die geht ja davon dann ab. Und diese ganze Strecke, irgendwie diese 4 Kilometer, war quasi mit Wohnwagen. Also jeder hatte eine Parzelle an der Strecke und dann war quasi ein Wohnwagen neben dem anderen. Also du hattest an der Strecke quasi wie dieses Fahrerlager. Also du bist dann irgendwie abends... Also du hast alles gerochen, Bratwurst, kiffende Leute, hast überall Musik gehabt. Und das war eine coole Atmosphäre. Also das hat schon Spaß gemacht. Und ich meine, 12.000 Leute ist halt auch ein Argument, ne?
Das sind viele, ja. Hast du quasi dein eigenes Alp-West gehabt am Wochenende?
Ja, geklatscht hat niemand, außer mir intern.
Aber dafür ist auch niemand in eine Heckscheibe eingeschlagen, also hat auch seine positiven Sachen.
Ja, oder die beiden alten Männer, die sich da geschlagen haben. Hast du das gesehen?
Nee.
Wo die so zwei, dreimal immer wieder angefangen haben. Ich weiß gar nicht, um was es da ging. Da war so diese Werbekarawane, die ist teilweise noch vorbeigefahren. Und da waren so zwei alte Männer, die sich so richtig, also die haben sich richtig aufs Maul gehauen.
Ja, habe ich nicht mitbekommen.
Das ist auch, wurde mir von verschiedensten Kanälen angezeigt. Nee, also zusammenfassend, ich weiß nicht, ob ich das mal nochmal so machen ob ich da Bock drauf hätte, wenn auf jeden Fall fitter, auf jeden Fall. Aber ich weiß noch nicht, ob mir sowas mehr gibt oder halt einfach ein Radrennen, wo du 200 Kilometer fährst oder 150 oder für mich aus wie beim Ötzi 250 und dann ist halt der Bums durch, weil jetzt mit diesem Schlafmangel und allem drum und dran, oh, ich weiß ja nicht, ob das so...
Ja, du schleppst es ja auch mit in die nächste Woche, ne? Du kannst jetzt hier nicht mal sagen, du machst 2 Tage Urlaub oder könntest du, aber da so viel... wirst du ja auch nicht dafür draufgehen lassen. Das schleppst du ja schon erstmal mit in deinen Alltag auch, ne? Also bist ja kein Pro mehr, der jetzt hier sagt, ja. 48 Stunden, ciao, ich bin raus.
Ja, ich kann dir mal meinen Whoop von letzter Woche zeigen. Ich glaube, er hatte schon in der Vorbereitung irgendwie 5 rote Tage.
Ja. Nee, dann aber danke für den Report. Das ist, glaube ich, auch mal unterhaltsam. Und also ich kann von mir sagen, für mich wäre das nichts. Ich bin schlecht mit Schlafmangel. Also...
Ja, aber im Rennen kriegst du das nicht so mit, das ist danach.
Ja.
Und ich meine, ich habe es mir ein bisschen romantischer vorgestellt mit, ich fahre da mal ein bisschen, dann mache ich ein bisschen Pause und dann fahre ich wieder. Das ist aber einfach nur der Strecke geschuldet, weil die Strecke halt einfach mega undankbar ist. Ich glaube, wenn es jetzt einfach eine flache Strecke ist und du kannst dann irgendwo in so einer Riesengruppe so einfach mitlutschen und dann 40 km/h fahren, ich glaube, das ist noch eine andere... noch ein anderes Ding, aber ja, ich bin da aber auch bei dir. Also das ist mir auch fast zu extrem.
Mal schauen, ob ich das auch mal angehen werde. Lasse, wäre das was für dich? Machen wir mal 24 Stunden im Team.
Ich meine, Nils hat jetzt nicht gerade Werbung dafür gemacht, aber
Ja.
ich fände es eigentlich schon mal spannend. Ja,
Ja,
weil wie
nee,
gesagt,
also
ich habe.
es soll jetzt hier nicht so negativ sein. Es hat schon Bock gemacht. Also auch hier mit meinem Team so, war schon eine coole Atmosphäre und das hat schon Spaß gemacht. Also soll jetzt hier nicht zu negativ rumkommen.
Nee, also das hat man schon rausgehört, dass du auch Bock dabei hattest. Weiß nicht, ich hatte so Flashbacks zu früher, da habe ich mal so 24-Stunden-Schwimmen habe ich mal mitgemacht. So
Ist ja noch
ähnlich.
bescheuerter.
Ja, das ist noch bescheuerter. Und im Gegensatz dazu stelle ich mir eben spannend vor. Weiß nicht, so als Abenteuer fände ich schon, glaube ich, mal cool. Vor allem, wie gesagt, ich finde, der Nürburgring hat halt auch so einen Mythos, ne? Also allein das fände
Ja.
ich schon cool, da in den Boxenlagern da irgendwie dran vorbeizufahren und so. Stellen wir es spannend vor. Können wir es vorstellen. Mal vielleicht für nach der Karriere.
Wir können uns ja auch nächstes Jahr hier für 99 Labs oder sowas mal anmelden. Das dauert ja auch einen Tag.
Ja, ich bin jetzt froh, dass ich hier gerade mal wieder meine 60 Kilometer die Woche laufen kann. Dann komme ich jetzt, glaube ich, sollte ich mal
Nils,
jetzt
jetzt
nicht
lass den Mann jetzt mal noch
die
performen.
Ultras.
Ja,
Er ist High
genau,
Performer.
du bist noch schnell.
Ja, genau.
Wenn du mal so alt bist wie ich, ne, dann muss man über die Distanzen kommen.
Ja,
Ja.
das ist ein guter Plan.
Gut, dann Lasse, danke dir für deine Zeit auf jeden Fall. Und das Update mal wieder. Genieß noch den Erfolg und nimm die gute Stimmung mit. Noch kurzer Ausblick vielleicht, was steht als nächstes an?
Ich bin jetzt erstmal im Trainingslager mit dem Verband. Wir sind 3 Wochen in die Venio in der Höhe. Da wird jetzt nochmal ein bisschen an der Form gefeilt. Und dann muss ich mal schauen, in welche Rennen ich so reinkomme. Also so ganz genau weiß ich noch nicht. Das ist halt immer das Blöde, wenn man in der Weltrangliste noch nicht so gut dasteht, dann kann man nicht so ganz genau planen. Aber ich bin mir sicher, dass da nachher, also dann ja Ende August, im September, dass da noch ein paar coole Rennen sind, bei denen ich am Start bin. Aber erstmal, wie gesagt, jetzt Fokus auf Training und dann mal schauen, was die zweite Hälfte der Saison so bringt.
Sehr gut. Ich
Ja,
glaube, ich mache jetzt viele so. August ist immer
genau.
Höhentrainingslager für viele.
So sieht's aus. Und Lasse, du weißt ja, wie Simon vorhin gesagt hat, am Ende Qualität setzt sich immer durch.
Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Von daher
Also
erstmal vernünftig trainieren.
nichts Neues von uns. Können wir hier das Ding abschließen? Die weisen alten Männer haben alles gesagt, was sie sagen wollten. Ja, dir viel Spaß in Livigno, Lasse. Und dann hören wir voneinander.
Jo, Jungs,
Ja,
bis dann.
vielen Dank nochmal für die Einladung. Ciao, ciao.
Ciao.